Ja, liebe Geschwister, ich habe vor fast auf den Tag genau, vor einem Jahr, einen Leitartikel in der Tageszeitung Die Welt gesehen. Der ist erschienen am 18. Februar 2025. Die weichgespülte Predigt. Weichgespülte Predigten. Klimaaktivismus, linke Identitätspolitik, der Irrweg der Kirche. Und dann wurde in dieser weltlichen Zeitung, heißt ja nicht nur die Welt, es ist auch eine weltliche Zeitung, da wurde ein Artikel geschrieben auf der, meinst du, was war auf der Titelseite, wie die evangelische Kirche oder wie überhaupt die Landeskirchen, nicht die katholische war glaube ich auch noch mit impliziert, wie die von ihrer eigentlichen Kernbotschaft abgerückt sind, immer mehr im Laufe der Jahre abgerückt sind und dann vieles predigen, was Leuten gut gefällt, anderen vielleicht auch weniger gefällt und wie sie jedenfalls von der biblischen Botschaft weggekommen sind. Und das fand ich erstaunlich, weil das von einer weltlichen Zeitung geschrieben wird. Einige Zeit vorher, ich weiß nicht mehr genau welches Jahr das war, schon einige Jahre her, da hat zum Beispiel der linken Politiker Gregor Gysi einen Weihnachtsgottesdienst besucht. Und er wollte einfach mal sehen, was da so gepredigt wird bei Kirchens. Gysi ist bekennender Atheist und er wollte sich eben mal einen Gottesdienst anhören. Er wurde nach dem Gottesdienst von der Presse, die da natürlich dabei war, gefragt, Herr Gysi, wie haben Sie den Gottesdienst gefunden, wie haben Sie die Predigt gefunden? Und dann hat er gesagt, ja, also, dass da eben Sozialpolitik angesprochen wird, das kenne ich auch von meiner Partei, das kenne ich vom Hallo. Das kenne ich vom Bundestag, das kenne ich von aus der Politik, das kenne ich aus jeder Zeitung. Ich habe eigentlich gedacht, in der Kirche werden mir mal wegen meiner Sünden die Leviten gelesen. Der hat nicht gesagt. Ist aber hier nicht passiert. Ich möchte heute auf dieses Phänomen eingehen, das in unserer Zeit leider für sehr viele Gemeinden geradezu typisch ist, die weichgespülte Predigt. Bei verwässerten Predigten handelt es sich um einen grundlegenden Mangel, der bedauerlicherweise auch bibeltreue Gemeinden immer mehr erfasst hat. Bis weit in die bibeltreue Szene hinein ist eine seichte Predigt ja schon beinahe der Normalzustand geworden. Wir kritisieren zu Recht eine oberflächliche Predigt in den emergenten Gemeinden, übersehen dabei aber allzu leicht, dass auch in unserer Szene in der Verkündigung ein immer dünneres Süppchen gekocht wird. Bloß nicht anecken, bloß keine kritischen Punkte beim Namen nennen, immer nur betonen, wie schön es ist, durch die Gnade Jesu ist ja alles in bester Ordnung. Doch ist wirklich alles in Ordnung? Nein, liebe Geschwister, es ist nie alles in Ordnung. Schon in den Gemeinden zur Zeit der Bibel, als die Apostel noch lebten, war längst nicht alles in Ordnung. Das erkennen wir quasi in jedem der Lehrbriefe des Neuen Testamentes, in denen die Apostel und Propheten so manchen kritischen Punkt ansprechen mussten. Und das stets in einer unmissverständlichen Deutlichkeit. Sollte das heute etwa anders sein? Mitnichten. Wir sind keinesfalls besser als die Gemeinden zu biblischer Zeit. Und deshalb ist es auch heute, gerade in den Abfalltendenzen der Endzeit, nach wie vor geboten, Schwarzbrot zu predigen und in der Verkündigung eben kein Wassersüppchen zu kochen. Der Prophet Hosea zeigt, was Gott von geistlichen Leitern hält, die seine Botschaft nicht klar verkündigen. Wir lesen in Hosea 4, Vers 6. Alle Bibelstellen, die ich hier nenne, zitiere ich nach der Schlachter 2000. Hosea 4, Vers 6. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Denn du hast die Erkenntnis verworfen. Darum will auch ich dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist. Das ist ein sehr ernstes Wort, auch wenn es im Alten Testament steht, aber jedem, der auch in unserer Zeit in der christlichen Gemeinde das Wort verkündigt, gilt die Ernsthaftigkeit dieser Aussage. Eine kurze Betrachtung des modernen Predigtstils zeigt, dass heute viele Verkündigungsdienste ähnlich beurteilt werden müssten. Warum? Weil auf ihnen die biblisch fundierte Predigt gegen lehrmäßig seichte, besucherfreundliche Ansprachen eingetauscht wurden. Oder Impulse nennt man diese neue Art zu predigen. Ich will euch einen Impuls mitgeben. Wo früher eine deftige Predigt war, mit Klartext. Wenn warmherzige und kuschelige Botschaften, die mit netten Anekdoten und dauernden Witzen gespickt sind, die feste Speise des Wortes Gottes ersetzt werden sollen, dann sind die Folgen verheerend. Eine Auslegungspredigt, bei der der Prediger wirklich am Wort bleibt, ist weitgehend netten Geschichtchen und einem oberflächlichen Streifen von Bibelversen gewichen. Und davon sind wir in der bibeltreuen Szene keinesfalls sicher. Auch bei uns kann man Predigten hören, die in eine ähnlich ausgedünnte Richtung gehen. Es ist meine feste Überzeugung, dass die Verkündigung des Wortes Gottes immer das Herzstück und das Ziel des Dienstes einer Gemeinde sein sollte. Paulus fordert Timotheus auf, 2. Timotheus 4, Vers 2, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Eine biblische Predigt sollte systematisch, auslegend und theologisch zusammenhängend sein und Gott in den Mittelpunkt stellen. Und solche Predigten werden immer seltener. In der evangelikalen Szene gibt es zwar eine Menge hervorragender Rhetoriker, die Predigten sind allerdings oft seichte, themenbezogene Kurzansprachen, mit denen das Ego der Menschen gestreichelt wird und beziehen sich in der Regel auf allgemeine Themen wie zwischenmenschliche Beziehungen oder Ansprachen über das erfolgreiche Leben werden auch gern gehört. Emotionen und andere praktische, aber eben allgemeine und nicht eindeutig biblische Themen werden bevorzugt. Es gibt oft eine Predigt zu hören, wo es dann heißt, ja, Jesus will dir helfen. Wenn du Jesus als deinen Herrn annimmst, dann hilft er dir in vielen Dingen des Alltags. Wobei das Wort Herr oft noch gebraucht wird, aber oft ist gemeint Jesus als Helfer. Was ja vom Prinzip her nicht falsch ist, aber zu einseitig betont. Ich werde Christ, ich entscheide mich für Jesus, was oft durch ein Fingerheben genügt in bestimmten Veranstaltungen. Und dann habe ich Jesus angenommen und dann hilft er mir jetzt in meinen Eheproblemen, der Kindererziehung, beim Arbeitsplatz und was ich alles noch so versorgen habe, was im Prinzip tatsächlich nicht falsch ist. Aber wird auch noch gelehrt, ist er wirklich mein Herr in allen Dingen? Habe ich Jesus als Herrn angenommen oder nur als Helfer für meine Alltagsprobleme? Um mal diese Richtung aufzuzeigen. John MacArthur hat mal dazu gesagt, genauso wie die Plexiglas-Rednerpulte, von denen diese Predigten gehalten werden, sind sie leichtgewichtig und leer, billig und künstlich und hinterlassen wenig mehr als einen flüchtigen Eindruck im Kopf der Zuhörer. In einem oder zwei Sätzen auf den Punkt gebracht. Ich hoffe, keiner von euch predigt mit so einem Plexiglas-Ding, oder wenn, ist mir auch egal. Mir geht es nicht um das Plexiglas-Pult, sondern um die Inhalte. Und ich habe ja auch John MacArthur hier zitiert. Ihr Lieben, wer ist denn das Haupt der Gemeinde? Ist Jesus wirklich die höchste Lehrautorität der Gemeinde? Und wenn das so ist, warum gibt es dann so viele Gemeinden, in denen sein Wort nicht treu verkündigt wird? Ich habe es wahrlich schon etliche Male erlebt, wo genau wie in den emergenten Gemeinden auch Menschen in den Mittelpunkt gestellt werden, Menschen mehr geehrt werden bald als der Herr. Und ich spreche hier ein sensibles Thema an, weil einerseits finde ich das auch richtig, dass man auch in der Gemeinde sich auch mal lobt und danke, dass du das gemacht hast oder danke, dass du das übernommen hast, dass man auch mal ein lobendes, ermutigendes Wort sagt und dass man aufbaut in diesem Sinn. Aber es gibt auch regelrechte Lobrituale, dass Leute nach vorne im Gottesdienst, in der Hauptversammlung der Gemeinde nach vorne gerufen werden und dann wird so ein regelrechtes Lobritual, was der alles geleistet und die alles geleistet haben für die Gemeinde und mit Geschenken und mit Riesenapplaus und stehende Ovationen. Okay, ich weiß, das ist gut gemeint. Ich selbst fühle mich da nicht so ganz wohl und stehe da nicht gerne vorne, wenn ich selbst da gerufen werden soll. Ich bin zum Glück in einer Brüdergemeinde, wo das nicht gemacht wird. Und es ist ja beinahe so, als würde die himmlische Belohnung, die wir im Preisgericht für treuen Dienst bekommen werden, nicht ausreichen. Als müssten wir auf Erden schon großartig belohnt werden für unseren Dienst, den wir doch angeblich für den Herrn tun. Und dann kann es auch zu Streitigkeiten führen, alles schon erlebt. Der Hubert, der war schon zweimal vorne und ist geehrt worden für seinen Dienst. Ich habe noch nie da vorne gestanden. Mich haben sie noch nicht geehrt vor der ganzen Gemeinde. Und muss man aufpassen, ich spreche es hier mit allem Vorbehalt an und ich weiß auch, dass ein ermutigendes Wort hilfreich sein kann. Mir geht es nur darum, in der Hauptveranstaltung der Gemeinde vielleicht auch nicht den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen, sondern Gott im Mittelpunkt zu lassen. Es ist ja manchmal geradezu wie in der Welt, wo Leute mit Orden, Urkunden und Ehrungen überschüttet werden. Im Sozialismus war es in der DDR so, da hat mir mal jemand erzählt, ein Arbeitskollege, der war nicht gläubig, aber er hat mir erzählt, wenn du im Sozialismus nicht rechtzeitig ausweichen konntest, hast du immer einen Orden abgekriegt. Egal, was du auf der Arbeit geleistet hast, wer da alles einen Orden gekriegt hat. Weiß nicht, welche Lenin-Orden, Stalin oder keine Ahnung, was es alles gegeben hat. Ich bin nicht aufgewachsen. In meinem Heimatdorf Thaleischweiler in der Pfalz, wer kennt es nicht, gibt es jedes Jahr Anfang Januar einen Neujahrsempfang des Bürgermeisters, um dann verdiente Bürger zu ehren. Und bezeichnenderweise befindet diese Beweihräucherung von Menschen immer am Sonntagvormittag statt. Ich bin selbst auch in der politischen Gemeinde ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen engagiert und bin erst 3 Jahre dort. Wir sind vor 3 Jahren dort erst hingezogen und irgendwann kommen die bestimmt auch auf die Idee, mich an so einem Sonntagvormittag ehren zu wollen. Ich weiß, wo ich am Sonntagvormittag hingehe. Da dürft ihr euch drauf verlassen. Und brauchen wir sowas wirklich auch noch in der Versammlung Gottes? Welche Einstellung sollen wir denn als Diener Gottes haben, wenn wir wirklich in der Gemeinde treu dienen? Das sagt uns der Herr ganz exakt in Lukas 17, Vers 10. Dort sagt er diesbezüglich zu seinen Jüngern: So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen: Wir möchten geehrt werden und möchten in der Gemeinde im Mittelpunkt stehen, möchten Geschenken überhäuft. Nein. So sollt ihr sprechen: Wir sind unnütze Knechte und wir haben nur getan, was wir zu tun schuldig waren. Und das bei denen, die alles getan haben. Wer von uns hat schon alles getan? Ich nicht und ich glaube kein anderer von uns. Aber diese Grundhaltung erwartet unser Herr. Und statt diese Einstellung, die der Herr uns hier vorgibt, zu beherzigen, machen wir Menschenrituale. Das gipfelt dann oft auch noch, und jetzt erlaubt mir noch einmal einen kritischen Punkt anzusprechen, dies gipfelt dann oft noch in Geburtstagsritualen. Die evangelikalen Gemeinden haben es eingeführt, soweit mir bekannt, machen es vor, die Bibeltreuen ziehen dann punktuell nach. Geburtstagsrituale, vielleicht kennt ihr das, man führt eine Geburtstagsliste von Mitgliedern und Freunden der Gemeinde und dann darf sich im Minimalfall, manchmal wird noch mehr gemacht, jeder, der Geburtstag in der vergangenen Woche ein Geburtstagslied wünschen. Okay, ja, kann man machen, ja, ich weiß. Jetzt ist aber die Tante Emma nicht da gewesen, als sie Geburtstag hatte. Und dem Emil wurde ein Geburtstagslied gesungen. Und dann kommt sie nächsten Sonntag und erwartet, dass ihr auch ein Geburtstagslied gesungen wird. Dann wurde das aber vergessen. Es war ein anderer Programmleiter im Gottesdienst, der hat es dann vergessen. Und sie ärgert sich dann, dass der Emil hat ein Geburtstagslied gekriegt, aber ich nicht. Und so hast du dann ein Ritual im Mittelpunkt, ein menschliches Ritual, das zum Streitpunkt wird, zum völlig unnötigen Streitpunkt. Von daher, der Gedanke, steinigt mich bitte nachher, sollte man überhaupt ein Geburtstagsritual in der offiziellen Gemeindeversammlung machen? Prüft mal an der Schrift, ob sowas zu finden ist. Ich weiß, man kann Dinge machen, die auch jetzt nicht ausdrücklich in der Schrift stehen. Ich will hier kein neues Gesetz machen, aber prüft es doch einfach nur mal. Apostellehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet könnte auch genügen. In den 90er Jahren habe ich den emergenten Gemeindebau von Grund auf studiert. Ich habe ihre Seminare besucht und unzählige Bücher über die Thematik gelesen. Ich habe alles verschlungen von Christian Schwarz, von Karl-Peter Wagner, von Bill Heibels, von Wolfram Kopfermann, von Rick Warren, wie sie alle heißen. Meine Frau Lilly und ich sind sogar ins Zentrum der Emerging Church nach Chicago geflogen, um dort vor Ort die Willow Creek Community Church anzuschauen, um zu sehen und zu lernen, wie die das machen, wie Gemeindewachstum geht. Und wir sind dahin geflogen und waren begeistert und haben das versucht in unserer Gemeindegründung, die wir damals in Wolfsburg hatten. Unsere erste Gemeindegründung in Wolfsburg, später haben wir nochmal eine gemacht, die ist anders gelaufen. Haben wir das versucht umzusetzen und ihr Lieben, das Verführerische, das funktioniert, wenn man das so anwendet. Das funktioniert. Wir haben mit 5 Leuten die Gemeindegründung angefangen. Nach 10 Jahren hatten wir im Saal 120 Leute mit Kindern. Das funktioniert wirklich. Ich kannte die Methodik des emergenten Gemeindebaus, mit dem man starkes Gemeindewachstum erzielen kann. Und ich musste dafür, und das habe ich erst später gemerkt, Abstriche an der biblischen Botschaft machen. Das habe ich gar nicht bewusst gemacht. Aber ich habe gewusst, wenn ich das und das, nee, das, dann kommen die nicht mehr. Wenn ich das und das, ja, nee, dann bekehrt der sich nicht. Wisst ihr, dann... Du musst Abstriche machen. Du musst Abstriche an der Klarheit der Botschaft machen. Was habe ich gemacht? Ich habe immer mehr weichgespülte Predigten gehalten. Fürs Gemeindewachstum, fürs emergente Gemeindewachstum funktioniert das. Aber von den Leuten, die gekommen sind und gesagt haben, ich bin entschieden für Jesus, sind dann immer mehr Zweifel gekommen. Sind die wirklich bekehrt? Haben die wirklich eine geistliche Wiedergeburt erlebt? Die erlebst du eigentlich nur, wenn du das Wort Gottes klar predigst, mit allen Konsequenzen. Entscheidungen für Jesus kannst du machen. Da kannst du vieles manipulieren. Aber eine geistliche, echte, geistliche Wiedergeburt, eine Neugeburt durch den Heiligen Geist, wie es in Johannes 3, Vers 3 heißt, die kann kein Mensch machen. Die kann nur Gott machen. Und er gebraucht klare Verkündigung des Wortes dazu und keine weichgespülten Predigten und Unterhaltungsprogramme in der Gemeinde dazu. Letzten Endes haben im emergenten Gemeindebau sogenannte Gemeindewachstumsexperten dem eigentlichen Haupt der Gemeinde, dem Herrn Jesus Christus, die Kontrolle über das Gemeindeprogramm entrissen. Was ist denn das vom Herrn vorgegebene Gemeindeprogramm? Ich habe es vorhin kurz erwähnt, das ist ganz schlicht und einfach Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das hat Gott explizit vorgegeben. Und davon darf nichts fehlen. Da dürfen wir nichts von weglassen. Jetzt habe ich vergessen, weiter zu klicken. Aber nicht so dramatisch. Okay. Keine Geburtstagsliturgien sind in der Schrift vorgegeben. Keine Menschenverehrung. Keine Interviews, keine Theateraufführungen, keine Lobpreistänze, keine Flaggentänze, keine Unterhaltungsprogramme. Nur ganz schlicht Apostellehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Wenn die Gemeinde von Menschen geleitet wird, die Kompromisse eingehen, um der heutigen Kultur gerecht zu werden, wird das Evangelium minimiert und die wahre Kraft der Gemeinde Jesu geht verloren. Und dafür muss man dann eine Art künstliche Energie als Ersatz schaffen. Und Oberflächlichkeit nimmt immer mehr den Platz der Wahrheit ein. Was ist das Werkzeug, mit dem der Heilige Geist seine Arbeit verrichtet? Es ist das Wort Gottes. Er gebraucht das Wort als Werkzeug bei der geistlichen Neugeburt, 1. Petrus 1, Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Außerdem gebraucht der Heilige Geist das Wort der Schrift zur Heiligung. Johannes 17, Vers 17. Heilige sie in deiner Wahrheit, betet unser Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Das Wort ist das Werkzeug, das der Heilige Geist in allem geistlichen Kampf gebraucht. Heute Morgen auch von Stefan gehört, geistliche Waffenrüstung, wo dann das Schwert des Geistes mit dem Wort Gottes verglichen wird. Und wenn Prediger das Wort Gottes vernachlässigen, wenn die, die das Wort zu verkündigen haben, das vernachlässigen, untergraben sie das Wirken des Heiligen Geistes und bringen seichte Bekehrungen und geistlich kranke Christen hervor, wenn nicht sogar einfach nur Scheinchristen, die gar nicht durch den Geist von Neuem geboren sind. In der modernen Predigt der Gemeindewachstumsbewegung wird das Wort Gottes absichtlich heruntergespielt. Die Ermahnungen der Apostel werden still und heimlich verworfen oder minimiert. Das Ärgernis des Evangeliums wird sorgfältig ausgelöscht und der sogenannte Lobpreis mit den seichten charismatischen Liedern wird auf die Vorlieben der Ungläubigen zugeschnitten. Und das ist nichts anderes, als sich dem biblischen Auftrag für die Gemeinde zu widersetzen. Die Prediger, die einen solchen Kurs eingeschlagen haben, verursachen ein oberflächliches und verweichlichtes Christentum. Der Prediger entzieht sich dadurch selbst auch der heiligenden Gnade der Schrift. Denn der größte persönliche Nutzen, den ich selbst beim Predigen habe, ist das Werk, das der Geist Gottes an mir selbst vollbringt, während ich bereits das Wort studiere und eine gründliche Predigt ausarbeite. Die heilige Pflicht eines Verkündigers des Wortes Gottes ist die sorgfältige Auslegung des Bibeltextes. Es kann nicht sein, wie in den chaotischen Zuständen in Korinth, dass ein jeder aufstehen kann, um an die Kanzel zu gehen, weil er meint, ein Wort an die Gemeinde zu haben. Und Paulus kritisiert das in 1. Korinther 14 und weist die Gemeinde darauf hin, dass solch eine Unordnung nicht vom Geist Gottes verursacht wird. 1. Korinther 14, Vers 33, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in etlichen Gemeinden der Heiligen, wie in allen Gemeinden der Heiligen. In allen Gemeinden der Heiligen gilt die Anweisung des Apostels Paulus. Es predigen die Brüder, die von Gott dazu berufen sind, indem er ihnen die Gabe des Lehrens gegeben hat und die dann von den Ältesten bestätigt wurden. Kann ja auch sein, dass ich meine, ich habe die Gabe des Lehrens, aber die Ältesten sind anderer Meinung. Darf es natürlich nicht predigen lassen. Ne? Die Ältesten müssen das bestätigen. Aber es kann nicht jeder einfach nach vorne gehen. Ich habe ein Wort und ich war schon etliche Male dabei, wo jemand ein Wort hat, in charismatischen Kreisen und auch in viel bibeltreueren Kreisen. Und da ist es manchmal Kurioses zu hören gewesen. Die biblische Ordnung wird wiederhergestellt, wenn von Gott berufene und von Ältesten bestätigte Brüder in der Gemeinde lehren. Was heute in etlichen Gemeinden als Predigt durchgeht, das ist häufig flach wie Holland. Sorry, Martin. Wo sitzt du? Sorry. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr, hätte ich das auch genommen, das Beispiel. Es ist häufig flach wie Holland und löchrig wie Schweizer Käse. Hallo. Oder dünn wie eine Briefmarke. Okay, jetzt sind wir neutral. Oft ist der Inhalt, wenn er nicht gar falsch ist, so simpel, dass ein 10-jähriges Kind unterfordert wäre. Es geht einfach nicht in die Tiefe. Ein solcher Ansatz verhindert auch wahre Anbetung. Anbetung sollte uns aus dem Weltlichen und Alltäglichen herausholen. Und wenn wahre Anbetung stattfinden soll, müssen wir also zuerst mit der Tiefe der geistlichen Wahrheit zurechtkommen. Die Zuhörer der Predigt können sich bei Anbetung nur in dem Maß zu Gott hin öffnen, wie ein Prediger sie mitnimmt in die tiefgründigen Wahrheiten des Wortes. Wenn wir die Gemeinden nicht mit in die Tiefen der Heiligen Schrift hineinnehmen, werden sie auch nie erhabene Gedanken über Gott haben. Und nebenbei bemerkt, ist echte Anbetung nichts, was künstlich herbeigeführt werden könnte. Durch eine größere und lautere Band und gefühlvollere Musik werden vielleicht die Emotionen des Menschen mehr angeregt. Oder wenn in einer Gebetsgemeinschaft leise im Hintergrund auf dem Klaviergesäusel mit der Gitarre geklimpert wird, um die Gefühle anzuregen, ist die Anbetung nicht unbedingt besser. Das ist Gefühlsduselei, das ist nicht Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Johannes 4, Vers 23 sagt der Herr zu der Frau am Jakobsbrunnen, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Die Gemeinde betet im Geist und in der Wahrheit und nicht im Fleisch und in der Lüge. Doch die heutigen Predigten sind oft weder tiefgründig noch erhaben. Sie gehen weder in die Tiefe noch reichen sie in die Höhe. Bei manchen Predigten hatte ich schon den Eindruck, ihr einziges Ziel sei die Unterhaltung der Zuhörer. Ich meine, man muss nicht unbedingt predigen wie eine Schlaftablette. Ja klar muss man versuchen, einigermaßen rhetorisch was rüberzubringen. Aber es geht nicht um die Unterhaltung der Zuhörer. Ich war Anfang der 90er Jahre mal Pastor als Vakanzvertretung in einer großen Gemeinde, eines großen freikirchlichen Gemeindebundes. Und da haben wir dann als Pastoren ein mehrtägiges Fortbildungsseminar gehabt unter dem Thema missionarischer Gemeindebau. Und dort hatte ich mich mit einem Kollegen, der Pastor in einer anderen Stadt war, über das Seminarthema unterhalten. Und er eröffnete mir, dass er seine Gottesdienste in seiner Gemeinde als eine Unterhaltungsshow versteht. Ähnlich wie das Samstagabendprogramm im ZDF. Und das war damals noch im Klassen besser als heute. Wisst ihr, wer die neuen Moderatoren sein werden? Besser, wenn ihr es nicht wisst. Ja, aber damals schon 90er Jahre, Gottesdienste wie ein Unterhaltungsprogramm im Fernsehen. Welchen Tiefgang kannst du dann in der Predigt erwarten, wenn du mit dieser Einstellung in die Verkündigung gehst? Prediger sollten als Hirten unter dem Oberhirten Jesus Christus ihm dienen. Moderne, den Zeitgeist angepasste Prediger sind jedoch darauf erpicht, das Wesen der Gesellschaft zu verstehen, aber in dem Sinn, dass sie selbst das Wesen der Gesellschaft nachahmen und nicht das Wesen Jesu Christi. Ich bin auch der Meinung, wir sollten das Wesen der Gesellschaft verstehen. Wir müssen ja predigen, was Sache ist und zu den Leuten, die aus dieser Gesellschaft kommen und darin leben, aber das nicht nachahmen. Sie fangen an, wie die Welt zu denken, anstatt wie das Wort Gottes es sagt. Für Prediger, die Gottes Wort verkündigen, ist es aber zweitrangig, welche Kultur, welche Regeln und welche Denkweisen die Welt gerade vorgibt. Sie sollen das predigen, was Gottes Wort sagt und nicht, was die Welt gerade als modern vorgibt. Denn dann muss ich mein Predigtziel ständig ändern. 1528 war was anderes modern als 1735 und 394. 1990 war was anderes modern als 2026. Versteht ihr, ich kann doch nicht meinen Predigtstil oder meine Predigtinhalte ständig der Kultur und dem geänderten Zeitgeist anpassen. Aber gerade das passiert bis hin, dass die Ethik neu angepasst wird, speziell die Sexualethik neu angepasst wird. Wenn ich als Botschafter Jesu nach vorne an das Rednerpult gehe, muss ich wissen, wie er denkt. Und genau das muss die Botschaft für meine Zuhörer sein. Und wie er denkt, erfahre ich aus der Bibel. Das Wesen Jesu kann man nur erkennen und verkündigen, wenn man treu sein Wort studiert und predigt. Prediger, die zu viel Wert auf gesellschaftliche Relevanz legen, werden weltlich und nicht geistlich. Was für ein Vorbild ist ein Prediger, der die Bibel in seinen Predigten vernachlässigt? Warum sollten die Zuhörer denken, dass sie selbst die Bibel lesen sollten, wenn der Prediger sie in der Vorbereitung seiner Predigten selbst nicht eingehend studiert hat? Einige der Verfechter der besucherfreundlichen Gemeindearbeit tendieren neuerdings dazu, alle ausdrücklichen Verweise auf die Bibel so weit wie möglich aus der Predigt wegzulassen. Keine Bibelzitate mehr? Vor allem soll die Gemeinde bloß nicht aufgefordert werden, eine bestimmte Bibelstelle aufzuschlagen, weil sich die Suchenden bei solchen Dingen unbehaglich fühlen würden. Ich habe sogar schon mitgekriegt, in einigen besucherfreundlichen Gemeinden wird den Gottesdienstbesuchern sogar davon abgeraten, Bibeln mit in die Gemeinde zu bringen, damit der Anblick von so vielen Bibeln die Suchenden nicht einschüchtert und irritiert. Tatsache. Ich übertreibe hier nicht. Als ob es gefährlich wäre, den Menschen den Eindruck zu vermitteln, dass die Bibel uns wichtig sein könnte. Und jetzt zitiere ich wieder aus der Bibel, Jeremia 8, Vers 9. Zu Schanden geworden sind die Weisen. Sie sind erschrocken und haben sich selbst gefangen. Denn siehe, sie haben das Wort des Herrn verworfen. Was für eine Weisheit bleibt ihnen da noch übrig? Wenn ich predige, möchte ich Gottes Bote sein. Ich bin nicht daran interessiert, auszulegen, was irgendein Psychologe, ein Politiker oder ein Universitätsprofessor zu einem bestimmten Thema zu sagen hat. Die Gemeinde muss von einem Prediger hören, was Gott zu sagen hat. Die Gemeinde muss hören, wie es Gregor Gysi richtig gesagt hat. Ich erwarte in einem Gottesdienst, dass mir auch mal die Leviten gelesen werden. Dass über meine Sünden gesprochen wird und wie ich es richtig machen soll. Durch besucherfreundliches Predigen werden Menschen herangezogen, die nur um ihr eigenes Wohlergehen besorgt sind. Wenn ein Prediger den Menschen erzählt, dass die hauptsächliche Aufgabe der Gemeinde darin besteht, alles, was im Leben der Menschen falsch läuft, in Ordnung zu bringen, ihre Bedürfnisse zu stillen, ihnen zu helfen, mit Enttäuschungen klarzukommen und so weiter, vermittelt er die Botschaft, dass ihre weltlichen Probleme wichtiger sind als die Ehre Gottes und die Majestät des Herrn Jesus Christus. Auch das verhindert echte Anbetung. Es ist in manchen Predigten so, als müsste sich der Herr Jesus um uns Menschen drehen und gucken, wo hat er noch Sorgen, wo kann ich ihm noch helfen, wo muss ich ihm beistehen, wo ist er gerade traurig und ich muss ihn wieder fröhlich machen. Das ist auch nicht das Bild der Bibel von unserem Herrn. In der Bibel steht Gott im Mittelpunkt und nicht der Mensch. Christen, die oberflächliche Predigten ausgesetzt sind, werden von den Fertigkeiten und der Kreativität des Redners abhängig. Wenn Prediger ihre Predigten mit Lichteffekten und Live-Theater unterstreichen, vermitteln sie im Grunde die Botschaft, dass es schwer ist, dass die Zuhörer solch aufwendiges Material jemals selbst erarbeiten könnten. Durch solche Kunststückchen wird ein Mechanismus geschaffen, den die Menschen nicht für sich selbst benutzen können. Und so werden sie zu Besuchern, die nur noch kommen, um sich unterhalten zu lassen. Und die oberflächliche geistliche Botschaft, die sie durch den showmäßigen Auftritt des Predigers erhalten, ist alles, was sie mitbekommen. Es wird bei ihnen kein besonderes Interesse an der Bibel geweckt, weil die Predigten, die sie hören, gerade das nicht fördern. Vielleicht sind sie von der Kreativität des Predigers beeindruckt oder werden von der sogenannten Lobpreismusik manipuliert. Eine solche Praxis in der Gemeinde entwickelt sich schließlich zu einem rein gefühlsmäßigen Verständnis von Geistlichkeit. Christen in einer Gemeinde, in der die Auslegung der Schrift dermaßen vernachlässigt wird, sind kaum dazu bewegen, sich der Autorität der Schrift unterzuordnen. Ein Prediger, der primär das Ziel vorgibt, Bedürfnisse zu befriedigen und Weltmenschen in ihren Vorstellungen zu bestätigen, hat keine Grundlage, auf der zum Beispiel Eheleute, die sich trennen wollen, mit Argumenten der Schrift entgegenzutreten. Wenn du immer den Kasper gemacht hast, und die Bibel ist nicht so wichtig und vieles ist auch nur zeitgemäß und zeitbedingt. Und jetzt hast du wieder ein ernstes Problem, das hast du in jeder Gemeinde. Jetzt wollen die sich trennen. Und jetzt willst du in der Schrift zeigen, das geht nicht, die nehmen dich gar nicht ernst. Der Ehemann oder die Ehefrau, je nachdem, wer sich trennen möchte, wird ihm entgegnen. Ach, du verstehst nicht, wie ich mich fühle. Ich bin hierher gekommen, weil du versprochen hast, meine Bedürfnisse zu stillen. Und ich sage mir, dass ich mich einfach nicht mehr danach fühle, mit dieser Frau oder mit diesem Mann zusammenleben zu wollen. Das haben sie nämlich weitgehend gepredigt bekommen. Es kommt auf Gefühle an. In so einem Fall kann man nicht auf die biblische Autorität zurückgreifen, wenn man diese immer wieder selbst untergraben hat, indem man eben weichgespülte Predigten gehalten hat. Predigten, in denen die Autorität des Wortes nur noch eingeschränkt für voll genommen wurde. Mit Sicherheit würde es auch nicht sehr einfach sein, Gemeindezucht zu üben, wenn das mal nötig ist. Ganz davon abgesehen, dass in den allermeisten Gemeinden diese Praxis überhaupt nicht mehr vorgesehen ist. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr in ganz vielen Gemeinden. Und das sind alles Folgen, die durch oberflächliches Predigen geschaffen werden. Wenn du aber gegen Sünde gegen Lauheit, gegen Oberflächlichkeit, gegen Gefühlsduselei bist, um die Gemeinde reinzuhalten, was musst du dann machen? Du musst Gottes Wort predigen. Nichts anderes ist dafür nötig und nichts anderes hilft da. In Jeremia 8, Vers 11 verurteilt Gott die Propheten, die die Wunden des Volkes nur oberflächlich heilen. Jeremia 8, Vers 11. Sie heilen den Schaden der Tochter meines Volkes leichthin, indem sie sprechen, Friede, Friede, wo es doch keinen Frieden gibt. Und dieser Vers passt wunderbar zu den Plastikpredigern, die heute so viele bekannte evangelikale Kanzeln bevölkern. Sie lassen die harte Wahrheit über Sünde und Gericht weg oder schwächen sie zumindest stark ab. Sie versprechen der Gemeinde Erfüllung und irdisches Wohlergehen, während das, was die Gläubigen wirklich brauchen, eine biblische Sicht von Gemeinde und ein Verständnis von der Heiligkeit Gottes kaum noch eine Rolle spielt. Die Schrift sagt, Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Wisst ihr, und das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit aus der Schrift. Alles andere ist nutzloses Theater. Menschliche Strategien sind nicht wichtiger als die Schrift. Die Fähigkeit eines Schauspielers, Menschen anzulocken, sollte uns nicht mehr beeindrucken, als die Fähigkeit des Wortes Gottes, das Leben von Menschen zu verändern. Prediger, die den modernen Ansatz für Gemeindearbeit gewählt haben, müssen denken, sie könnten Menschen verändern, indem sie sie unterhalten oder ihnen ihre menschlichen Launen, Wünsche und Ziele erfüllen. Und es gibt in Wahrheit doch nur einen einzigen, der Sünder verändern kann, und das ist Gott in seinem Sohn Jesus Christus. Und er tut es durch seinen Heiligen Geist, und zwar durch das Wort der Schrift.